Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Ein 6:1 gegen Nordirland. Das war das letzte Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Im November 2019 war das. 10 Monate ohne Länderspiel also, die längste Pause seit dem Zweiten Weltkrieg. Da kommt dann selbst die unbeliebte Nations League gelegen, um wieder auf den Platz zurückzukehren. Denn ohne die Spiele der Nationalmannschaft würde der DFB mittelfristig in große finanzielle Schwierigkeiten geraten. Für den Verband war das heutige Spiel gegen Spanien also vor allem aus diesem Grund wichtig. Sportlich hat es in letzter Minute einen Dämpfer gegeben. Philipp Hofmeister über das 1:1.
Wenige Sekunden trennten die deutsche Fußballnationalmannschaft vom perfekten Start in die Nations League. Bis in die Nachspielzeit hinein führte die DFB-Auswahl mit 1:0 gegen Spanien durch den Treffer von Timo Werner, erzielt kurz nach dem Seitenwechsel, ließ gute Chancen zur vorzeitigen Entscheidung liegen, machte das lange in der Defensive richtig gut. Von einer Schlussoffensive der Spanier war gar nichts zu sehen, bis tief hinein in die Nachspielzeit. Da bekamen die Deutschen im eigenen Strafraum den Ball nicht weg und Gaya in der 5. Minute der Nachspielzeit musste nur noch abstauben und erzielte den 1:1 Endstand. Da war mehr drin für die deutsche Mannschaft. Der Sieg wäre verdient gewesen, aber zum Schluss gab es den Schock in der Nachspielzeit.
Und als nächstes geht es dann in 3 Tagen gegen die Schweiz. Die englische Mannschaft greift zwar erst am Samstag ins Geschehen ein, der englische Fußballverband hat aber heute verkündet, dass Männer und Frauen seit Anfang des Jahres die gleichen Antrittsprämien und Boni für Spiele abseits von großen Turnieren bekommen. Und auch der brasilianische Fußballverband hat bekannt gegeben, Frauen und Männer gleich zu bezahlen.
Man muss, denke ich, kein Philosoph und auch kein Prophet sein, um deshalb die Aussage zu treffen, dass das vermutlich die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit in der Geschichte des professionellen Fußballs in Deutschland wird.
Das hat DFL-Geschäftsführer Christian Seifert heute auf einer Pressekonferenz gesagt. Und damit es klappt mit dieser anspruchsvollen Bundesliga-Spielzeit, haben heute die Vertreter der 36 Profiklubs auf einer Mitgliederversammlung mehrere Entscheidungen getroffen. Die wahrscheinlich wichtigste, auch in der kommenden Saison, gilt ein Hygienekonzept. In dem ist unter anderem geregelt, wie oft die Spieler und Betreuer getestet werden sollen. Das ist jetzt nämlich abhängig von den Infektionszahlen vor Ort. In der abgelaufenen Saison soll es übrigens laut Seifert 28.000 Tests in der ersten und zweiten Bundesliga gegeben haben. Und da in den vergangenen Wochen manche Labore in Deutschland an ihre Belastungsgrenze gestoßen sind, aufgrund der steigenden Anzahl an Tests, die gemacht wurden, will die DFL jetzt auch eine Studie finanzieren, mit der alternative Tests geprüft werden können. Auch an anderen wissenschaftlichen Studien will sich die DFL beteiligen. Neu an dem Hygienekonzept ist, dass die DFL ab sofort nur noch dann Verstöße gegen das Konzept bestrafen kann, die direkt den Spielbetrieb betreffen und nicht mehr das Fehlverhalten von Spielern in ihrem Privatleben.
Würde es einen Verstoß geben, zum Beispiel in der Kabine, oder würde es Probleme geben auf dem Trainingsgelände, die sich ganz konkret auf den Spielbetrieb und damit auch einen Verstoß gegen die Satzungsregelungen darstellen, die es nach dem heutigen Tag sind, dann kann eine DFL sanktionieren. Wenn jetzt ein Spieler zum Friseur geht, dann wäre das Aufgabe des Clubs, genauso wie wenn ein Spieler eben am Tag vor dem Spiel bis morgens um 5 auf einer Box tanzt. Ja?
Und natürlich hat Christian Seifert auch sich nochmal zu der Frage geäußert, die gerade am meisten diskutiert wird. Können Fans wieder zurück ins Stadion? Bund und Länder hatten vergangene Woche ja eigentlich beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe bis Ende Oktober dafür bundesweit einheitliche Regeln erarbeiten soll. Jetzt ist RB Leipzig vorgeprescht und wird in 2 Wochen zum Saisonstart 8.500 Fans ins Stadion lassen. In Sachsen ist das aufgrund der dortigen Corona-Verordnung erlaubt und das Gesundheitsamt hat das Konzept auch genehmigt. Auch in Berlin sind Veranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt. Das sei ein schlechtes Signal, meint Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Christian Seifert verteidigt die Entscheidung.
Natürlich kann man sich fragen, ob es jetzt genau zu dieser Zeit das falsche Zeichen ist, Menschen wieder, Zuschauer wieder zu Bundesligaspielen zuzulassen. Diese Frage ist absolut berechtigt und die muss auch gestellt werden. Vielleicht hat aber auch eine andere Perspektive ihre Berechtigung. Vielleicht wäre das nämlich ein ganz wichtiges und sogar ein sehr positives Zeichen. Ein Zeichen nämlich, dass sich Tausende von Menschen sehr wohl an Verhaltens- und Hygieneregeln halten wollen und halten können, so wie das übrigens seit Monaten Millionen von Menschen tun, und zwar jeden Tag.
Es wird aber auf jeden Fall erstmal auf einen Flickenteppich hinauslaufen, denn in Bayern wird es keine Fans in den Stadien geben, in Nordrhein-Westfalen nur höchstens 300. Mehr lasse die Gesetzeslage nicht zu, sagen die Gesundheitsämter dort auf Deutschlandfunk-Anfrage. Durch das Vorgehen der sächsischen Regierung könnte nun aber eben der Druck auf die anderen Landesregierungen steigen, sagt Ingo Nürnberger, der Dezernent in Bielefeld, der dort die Verantwortung für die Hygienekonzepte trägt. Auch er hält eine schrittweise Öffnung der Stadien für vertretbar. Er warnt aber davor, dass andere Bereiche, zum Beispiel Theater oder Opern, sich zu viel für den eigenen Betrieb erhoffen.
Am Ende ist das alles ein großes Experiment und wir sind alle klug beraten, dieses Experiment auch wissenschaftlich zu begleiten, sodass man auch schnell daraus lernen kann. Das ist definitiv sinnvoll. Aber ansonsten sind halt tatsächlich die kulturellen und die Sportveranstaltungen schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob ich ein Stadion habe mit Frischluftzufuhr und allem drum und dran oder ob ich das mit einer Turnhalle mache bei einem Basketballspiel. Auch selbst das ist schon kaum mehr miteinander vergleichbar.
Sagt Ingo Nürnberger, Sozialdezernent in Bielefeld im Deutschlandfunk. So oder so, das Wort Hygienekonzept ist sicherlich ein Anwärter auf die Top 10 der Wörter des Jahres. Kopfbälle gehören zum Fußball mit dazu, bei Erwachsenen sowieso, aber auch in Jugendmannschaften. Wie gefährlich Kopfbälle für das Gehirn sind, untersucht ein Forscherteam aus München in einer Langzeitstudie. Es hat dafür die Gehirne von 120 Fußballleistungsspielern im Alter von 14 bis 16 untersucht. Holger Dahl über die ersten Ergebnisse.
Die Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München deckt Veränderungen der Struktur des Gehirns, Funktion und des Stoffwechsels auf. Ihre Befunde, so Studienleiterin Professor Inga Körte, weisen in dieselbe Richtung wie eine Studie der Universität Glasgow. Dort waren die Gehirne von nahezu 8000 erwachsenen britischen Profifußballern untersucht worden. Das Ergebnis: Das Risiko von Fußballern an Alzheimer-Demenz zu erkranken, ist 5-mal höher als das der Gesamtbevölkerung. Nach der Veröffentlichung wurde Anfang des Jahres in Großbritannien, Schottland und Nordirland das Kopfballtraining für Kinder bis 12 Jahre verboten. Der Deutsche Fußballbund lehnt bislang Verbote wie in England oder auch den USA ab. Er empfiehlt beim Kopfballtraining bis zur D-Jugend nur mit leichten Bällen oder Plastikbällen zu arbeiten.
Informationen von Holger Dahl. Die Tour de France zeichnet sich in diesem Jahr durch ihre abwechslungsreichen Etappenprofile in der ersten Woche aus. Vorgestern Bergankunft, gestern Sprint, heute wieder Bergankunft. Allerdings ist die Ankunft heute nicht so steil gewesen, um für Bewegung im Klassement zu sorgen. Stattdessen siegt ein umstrittener Ausreißer, berichtet Steffen Gahr.
Deutlicher Etappenerfolg für Alexander Luzenko, souveräner Tag von Emanuel Buchmann. Der Kasache Luzenko feierte als Solist den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Luzenko, gegen den Dopingermittlungen laufen, hatte am Ende knapp eine Minute Vorsprung. Emanuel Buchmann kam mit den Favoriten ins Ziel und diesmal hatte der Ravensburger auch einen Helfer an seiner Seite.
Ich habe mich eigentlich relativ gut gefühlt. Da sind wir jetzt nicht voll Vollgas gefahren am Ende, aber das Gefühl war auf jeden Fall gut. Max war immer an meiner Seite. Es hat ja bei der letzten Bergankunft auch gefehlt, dass jemand da war. Und ich denke, das ist schon mal ein guter Schritt.
Wie der Tagessieger Luzenko profitierte auch Buchmann davon, dass das Tempo im Feld nicht allzu hoch war. So hatte Buchmann keine Probleme, bei den Favoriten dabei zu bleiben.
Ja, ich denke, jeder Tag, den ich keine Zeit verliere und hier weiter im Rennen bin, ist ein guter Tag für mich. Sollte noch besser werden die nächsten Tage oder ich hoffe mal, dass ich noch besser werde.
Buchmanns Rückstand in der Gesamtwertung weiter 22 Sekunden. Im gelben Trikot bleibt der Brite Adam Yates. Bester Deutscher auf dieser Bergetappe im Zentralmassiv war Maximilian Schachmann als 17. Mit einem Schlüsselbeinbruch in die Tour gegangen, der Berliner jetzt gut dabei.
Ich denke, das war jetzt schon mal ein guter Indikator. Auch heute war es noch nicht Vollgas am Berg, da geht noch was. Aber trotzdem war es gut, schon mal zu spüren, dass man da gut mitfahren kann.
Gut vor allem für Emanuel Buchmann. Er kann zumindest auf einen starken Helfer zählen.
Und morgen steht dann wieder eine flache Etappe an, bevor es dann in die Pyrenäen geht. Eines der wichtigsten Pferdesportereignisse des Jahres hat dieses Jahr nur digital stattgefunden, der CHEO in Aachen. Im Sportpark Sörs findet ab morgen aber mit dem Aachen International Jumping immerhin ein kleines Event statt. Marc Eschweiler blickt voraus.
Mit dem größten Reitturnier der Welt, dem CHEO, ist der 3 Tage auf Galopp in Aachen natürlich nicht zu vergleichen. Aber es soll ein weiterer Schritt der Reitsportszene zurück in die Normalität werden. Bis Sonntag gibt es in Aachen 12 Springprüfungen, 50 internationale Top-Reiter und 25 der besten jungen Reiter sind am Start. Sie kämpfen um insgesamt 175.000 Euro Preisgeld. Darunter Weltmeisterin Simone Blum, Mannschaftsreiter Markus Ening oder Altmeister Ludger Beerbaum. Geritten wird im kleineren der beiden Stadien auf dem CHIO-Gelände. 300 Zuschauer dürfen unter strengen Hygieneregeln dabei sein.
Und bei den US Open haben Kevin Krawitz und Andreas Mies im Doppel die zweite Runde erreicht. Sie hatten ein bisschen Mühe, haben das aber am Ende geschafft. Und das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und dann eine gute Nacht.